Willkommen bei Hieb und Stichfest, deinem Podcast für die blutige und bisweilen bizarre Reise durchs Mittelalter. Ob finstere Schlachten, fragwürdige Hygiene oder haarsträubende Herrscher, hier bekommst du Geschichte, wie sie wirklich war. Ungeschönt und ungehobelt. Also Schwert gezückt und Helm auf. Es wird historisch.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Battle Merchant Podcasts. Ich bin Hendrik.
Und ich bin Carmen. Heute geht's um ein Thema, das mich persönlich total fasziniert. Antike Kampfkunst und wie sie bis in unsere heutige Zeit nachwirkt. Von der Legion auf die Matte, sozusagen.
Und das ist tatsächlich mehr als nur ein griffiger Titel. Wenn man sich anschaut, wie die römische Armee ihre Soldaten ausgebildet hat, dann merkt man schnell, das war kein wildes Draufhauen. Die hatten ein durchdachtes Gesamtsystem. Körpertraining, Waffentechnik, Taktik und mentale Vorbereitung verknüpft. Alles aus einem Guss.
Und das Entscheidende ist, die Ausbildung begann schon mit 17, 18 Jahren. Rekruten, die sogenannten Tirones, durchliefen zunächst mehrere Monate intensives Grundtraining. Die genaue Dauer variierte je nach Zeit und Einheit. Aber das war nur der Anfang. Danach ging das tägliche Training im regulären Dienst weiter. Über Jahre hinweg.
Der Kern des Ganzen war das Training am Palus. Ein mannshoher Holzpfahl. Die Rekruten übten Stöße und Hiebe gegen den Pfahl. Und zwar nicht mit echten Waffen, sondern mit hölzernen Übungsschwertern. Vegetius nennt die Rudis. Und jetzt kommt der Clou. Wie sage ich das am besten? Die Übungswaffen waren bewusst deutlich schwerer als die echten. Vegetius spricht vom doppelten Gewicht. Duplicis ponderis im Original. Die Idee dahinter war ganz einfach. Der Soldat sollte im Ernstfall mit der leichteren echten Waffe schneller und ausdauernder agieren können.
Und wenn wir schon bei Vegetius sind, der ist ja unsere Hauptquelle für das römische Militärtraining. De re militari. Geschrieben Ende des 4. oder Anfang des 5. Jahrhunderts. Wahrscheinlich für Kaiser Theodosius den 1., die genaue Datierung ist umstritten. Aber man muss da aufpassen. Der Mann schrieb rückblickend, mit einer klaren Agenda.
Er idealisiert die alte römische Armee, die Legionen der frühen Kaiserzeit, um die spätrömischen Truppen seiner eigenen Zeit zu kritisieren. Also eine Art Reformschrift, die sagt, früher war alles besser, kehren wir dahin zurück. Das heißt, wir müssen seine Beschreibungen mit etwas Vorsicht genießen. Nicht alles, was er als Standard darstellt, war zwingend überall und zu jeder Zeit so einheitlich.
Was aber trotzdem beeindruckend bleibt, ist die Struktur. Körper, Taktik, mental, alles zusammengedacht. Wenn du dir eine moderne Grundausbildung anschaust, ob Bundeswehr oder US Army, die sind auch so aufgebaut. Den ganzen Tag durchgetaktet. Mit Drill, Körpertraining, taktischer Schulung, mentalen Belastungstests.
Und bei den Römern war die körperliche Beanspruchung enorm. Allein die Marschleistung. 30 Kilometer in 5 Stunden voll bepackt.
Und das wurde experimentell nachgemessen. Die haben teils über 6000 Kilokalorien am Tag verbraucht. Bei Extremmärschen sogar 9000 bis 14000. Das ist Tour de France-Niveau.
Und dazu kamen noch Schwimmen, intensives Formationstraining, Lagerbau nach jedem Marsch. Reittraining gab es vor allem bei der Kavallerie. Jeder Legionär musste am Ende in der Lage sein, seine exakte Position in der Formation zu halten und blind mit seinen Kameraden zusammenzuarbeiten. Die Einzeltechnik war nur das Fundament.
Was ich dabei spannend finde, es ging nie nur um rohe Kraft. Das Training am Palus zum Beispiel zielte auf Präzision. Der Gladius wurde ja primär als Stoßwaffe geführt. Kurze, kontrollierte Stöße statt weiter Hiebe. Das funktionierte perfekt in der engen Formation hinter dem Scutum, diesem großen Rechteckschild.
Und genau die Verbindung von Schild und Schwert als System, die wurde nicht einzeln trainiert, sondern immer als Einheit, defensiv und offensiv gleichzeitig. Das Scutum war eben nicht nur Schutz, sondern auch Waffe. Zum Zurückdrängen, zum Öffnen der Deckung des Gegners.
Die Frage ist ja dann, wie viel von dem System hat tatsächlich die Jahrhunderte überdauert? Und wo ziehen wir nur Parallelen, die es so direkt vielleicht gar nicht gibt?
Da liegt der Knackpunkt. Denn die Antwort ist komplizierter, als man denkt.
Wenn man sich fragt, wie sich das Training konkret angefühlt hat, landen wir wieder bei der Waffentechnik. Der Gladius war ja ein vergleichsweise kurzes Schwert, so 45 bis 60 Zentimeter Klinge, je nach Typ und Epoche. Und wie du vorhin meintest, der Fokus lag deshalb komplett auf Stößen statt auf weiten Hieben.
Und da steckt eine klare Logik dahinter. Wenn du in einer geschlossenen Formation stehst, Schulter an Schulter mit deinem Nebenmann, dann hast du schlicht keinen Platz für ausholende Schwertbewegungen. Jeder weite Hieb würde deine Deckung öffnen und deinen Kameraden neben dir gefährden.
Der biomechanische Vorteil ist auch enorm. Ein Stoß konzentriert die gesamte Kraft auf die Schwertspitze, auf eine winzige Fläche. Der Druck pro Quadratmillimeter ist viel höher als bei einem Hieb, wo sich die Energie über die ganze Schneide verteilt. Dazu kommt, ein Stoß braucht minimale Armbewegung. Du stichst unter dem Schildrand durch, vielleicht 20, 30 Zentimeter tief, und gehst sofort wieder in Deckung. Das dauert Bruchteile von Sekunden.
Und genau hier kommt das Scutum ins Spiel. Der war ja ein echtes Monstrum. Über einen Meter hoch, gut 60 Zentimeter breit, gewölbt, aus verleimten Holzlagen mit Leder- oder Leinenbezug. Das Gewicht? Da gehen die Angaben auseinander. Die oft zitierte Zahl von 9 Kilo ist eigentlich nicht durch antike Quellen belegt. Vegetius erwähnt nur, dass Trainingsschilde doppelt so schwer waren wie die Kampfschilde, aber ohne konkrete Kiloangaben. Moderne Rekonstruktionen kommen eher auf 5 bis 8 Kilo, je nach Bauweise.
Und wie du schon sagtest, der Schild war eben nicht nur zum Schutz da. Der zentrale Schildbuckel, der Umbo, war aus Metall und konnte als Ramme eingesetzt werden. Du drückst dem Gegner den Umbo in den Körper, bringst ihn aus dem Gleichgewicht. Und in dem Moment, wo er taumelt, kommt der Gladius zum Einsatz. Defensiv und offensiv in einem Atemzug.
Was wir allerdings fair einordnen müssen, der offensive Schildeinsatz war wohl eher eine Ergänzung. Die Reliefs, etwa am Tropeum Traiani in Adamklisi, zeigen Legionäre primär in der gedeckten Stoßhaltung. Der Gladius war die Hauptwaffe. Der Schild schuf den Raum dafür. Die Kombination aus beidem als integriertes System, das war der eigentliche Schlüssel.
Und die Koordination brauchte Jahre. Das waren keine Einzelkämpfer, die zufällig nebeneinander standen. Jeder Legionär musste genau wissen, wie viel Platz er braucht, wann er vorstößt, wann er sich zurücknimmt. Die individuelle Technik war dem Zusammenspiel der Einheit komplett untergeordnet.
Dazu kam das Rotationssystem. Zumindest in der republikanischen Zeit hatten die Römer die Triplex Arcies, also drei Schlachtreihen. Hastati vorne, Principes dahinter, Triarii als Reserve. Die Idee war, die vorderste Reihe kämpfte. Und nach einigen Minuten wurde per Signal rotiert. Frische Kämpfer nach vorn, die Erschöpften nach hinten. Wie genau das im Kampfgetümmel ablief, ist umstritten. Aber theoretisch stand der Gegner dann permanent einer ausgeruhten Front gegenüber.
Das System wäre dann im Grunde wie ein laufender Motor gewesen, der nie überhitzt. Und was ich dabei bemerkenswert finde, die haben das nicht nur für die offene Feldschlacht trainiert. Die Ausbildung umfasste alle möglichen Szenarien.
Feldschlacht, Belagerung, Waldgefecht, Flusskampf, Hügel, Engpässe, schlechtes Wetter.
Für jede Situation gab es angepasste Formationen und Taktiken. In der Testudo, der Schildkrötenformation, überlappten die Scuter zu einem geschlossenen Dach gegen Pfeilbeschuss. Komplett anders als die offene Angriffsformation. Aber mit denselben Waffen, denselben Schilden.
Und bei einer Belagerung wurde wieder anders gekämpft. Engerer Raum, andere Distanzen. Der kurze Gladius war da sogar im Vorteil gegenüber längeren Waffen, weil er in beengten Verhältnissen besser zu führen war. Die Integration verschiedener Waffengattungen, also auch Pilungwurf vor dem Nahkampf Bogenschützen zur Unterstützung, das wurde alles im Training durchgespielt.
Was mich darin beeindruckt, ist dieses Denken in Systemen. Es war nie nur das Schwert, nie nur der Schild, nie nur die Formation. Alles griff ineinander. Und das musste über Jahre eingeübt werden, bis es automatisch ablief.
Wenn euch übrigens Themen wie das hier genauso packen wie uns, dann lasst gerne ein Abo oder ein Like da. Das hilft uns wirklich, mehr solcher Inhalte zu produzieren.
Auf jeden Fall. Und es zeigt sich auch, der Gladius war kein besonders beeindruckendes Schwert, wenn man ihn isoliert betrachtet. Kurz, unspektakulär. Aber in dem System, mit dem Scutum, der Formation, dem Drill, da wurde er zu einer der effektivsten Nahkampfwaffen der Antike.
Und das wirft natürlich eine spannende Frage auf. Der gängige Blogpost-Narrativ zeichnet da oft so eine schöne glatte Linie. Rom fällt, die Techniken werden übernommen und draus entstehen die mittelalterlichen Fechtschulen. Aber so einfach ist das nicht.
Nein, überhaupt nicht. Was wir tatsächlich sehen, ist erstmal ein massiver Bruch. Die strukturierte Legionsausbildung verschwand mit den Legionen selbst. Die germanischen Nachfolgereiche hatten ganz andere Kriegstraditionen, andere Waffen, andere Taktiken. Da war kein Fechtlehrer, der sauber die römische Technik weitergegeben hat.
Wobei es einen interessanten Sonderfall gibt. Vegetius. De re militari wurde im Mittelalter tatsächlich intensiv kopiert. Weit über 100 mittelalterliche Handschriften sind erhalten. Erstes Hoch schon im 9. Jahrhundert bei den Karolingern. Dann wieder im 12., 13. Klöster, fürstliche Bibliotheken. Das Werk war erstaunlich weit verbreitet.
Aber hier muss man unterscheiden. Wer hat das gelesen und wofür? Das waren Kleriker, Fürsten, gebildete Adlige. Die nutzten Vegetius als, als theoretisches Referenzwerk für Heeresorganisation, Rekrutierung, Disziplin, nicht als praktisches Trainingshandbuch. Historiker wie Christopher Ormond haben das gut herausgearbeitet. Vegetius' Infanterieideal passte schlicht nicht zur mittelalterlichen Realität mit schwerer Kavallerie und Feudalheeren.
Und wenn man sich jetzt die tatsächlichen Fechtbücher anschaut, also das, was wirklich Kampftechnik lehrt, dann findet sich da kein einziger direkter Verweis auf römische Quellen.
Das älteste erhaltene Fechtbuch, das Walpurgis-Fechtbuch, auch eher 33 genannt, stammt von um 1300. Die Schätzungen gehen so von 1290 bis 1320 und beschreibt Schwert- und Bucklerkampf. Komplett eigenständig entwickelt, ohne römische Bezüge.
Und dann die großen Namen. Johannes Lichtenauer, der Begründer der deutschen Fechttradition im 14. Jahrhundert. Seine Merkverse, die sogenannten Zettel, behandeln Langschwert, Rossfechten, Harnischfechten, Ringen, alles aus der Praxis seiner Zeit heraus entwickelt. Auf der italienischen Seite Fiore dei Liberi mit seinem Fior di Battaglia um 1409. Beide Systeme sind eigenständige Schöpfungen, die auf regionale Bedürfnisse reagieren. Turniere, Duelle, bürgerliche Selbstverteidigung.
Was ich aus der Praxis sagen kann, und das ist der spannende Punkt, wenn man mit dem Langschwert arbeitet, tauchen bestimmte Prinzipien zwangsläufig wieder auf. Gute Fußarbeit, Kontrolle der Mittellinie, das Zusammenspiel von Angriff und Deckung. Nicht, weil jemand bei den Römern abgeschrieben hat, sondern weil der menschliche Körper einfach bestimmte biomechanische Gesetzmäßigkeiten hat.
Und das ist eigentlich die viel spannendere Erkenntnis. Statt einer direkten Abstammungslinie haben wir eine Art konvergente Evolution, wenn man so will. Wie in der Biologie, wo verschiedene Tierarten unabhängig voneinander ähnliche Lösungen für ähnliche Probleme entwickeln.
Ja, das trifft's gut. Ein Schwert effizient zu führen, hat eben nur eine begrenzte Anzahl optimaler Lösungen. Ob du im 2. Jahrhundert vor Christus stehst oder im 14. Jahrhundert nach Christus, die Hebelgesetze und die Anatomie des menschlichen Körpers ändern sich nicht.
Und trotzdem gibt's indirekte Verbindungen. Vegetius wurde gelesen. Sein Denken über Disziplin und methodisches Training floss in die Bildungstradition ein. Das ist kein direkter Techniktransfer, aber ein kultureller Hintergrund, der eine gewisse Wertschätzung für strukturiertes Lernen gefördert hat.
Dass die Fechtmeister ihre Techniken systematisch in Manuskripten festhielten, das ist schon bemerkenswert. Lichtenauers Zettel sind ja bewusst kryptisch formuliert, damit nur Eingeweihte sie entschlüsseln konnten. Aber die Idee, Kampfwissen schriftlich zu kodifizieren, die lag in der Luft.
Also zusammengefasst, die direkte Linie Rom zu mittelalterlichen Fechtschulen ist ein Mythos. Aber die Parallelen, die es gibt, sind deswegen nicht weniger faszinierend. Sie zeigen, dass bestimmte Kampfprinzipien immer wieder unabhängig entdeckt werden, weil sie schlicht funktionieren.
Und das macht's für mich sogar noch interessanter. Es wäre fast langweilig, wenn einfach alles abgeschrieben wäre. Dass verschiedene Kulturen und Epochen zu ähnlichen Erkenntnissen kommen, das spricht für die Universalität dieser Prinzipien. Kontrollierte Aggression, Distanzmanagement, die Balance zwischen Offensive und Defensive.
Jetzt kommt Werbung. Neugierig geworden? Dann schaut doch mal auf battlemerchant.com vorbei. Hier findet ihr allerlei Mittelalterliches vom Kostüm bis zur Rüstung und vieles mehr. Vorbeischauen lohnt sich.
Diese universellen Grundsätze sind es, die dann in der Moderne wieder eine ganz neue Rolle spielen.
Was mich an der ganzen Entwicklung fasziniert, ist ja die Frage, was machen wir heute mit dem Wissen? Und da kommen wir unweigerlich zu HEMA, den Historical European Martial Arts. Wobei man da eine Sache gleich klarstellen muss. HEMA beschäftigt sich primär mit mittelalterlichen und Renaissancequellen. Lichtenauer, Fiore, Meyer. Die römische Kampfkunst ist da eher eine Nische, nicht der Kern.
Das ist ein wichtiger Punkt. Der Blogpost-Narrativ suggeriert manchmal, HEMA würde direkt auf römischen Fundamenten aufbauen. In der Praxis arbeiten die Vereine aber fast ausschließlich mit den europäischen Fechtbüchern ab dem späten 13., 14. Jahrhundert. Das lange Schwert nach Lichtenauer ist mit Abstand die populärste Disziplin.
Und ein typisches HEMA-Training sieht so aus. Du startest mit Aufwärmen und Kräftigung. Dann kommt die technische Studie, also Quellarbeit an konkreten Techniken aus den historischen Manuskripten. Und am Ende steht freies Sparring. Trainiert wird mit stumpfen Stahlwaffen oder Fechtfedern, also flexiblen Übungsschwertern. Und dazu Schutzausrüstung. Fechtmaske, gepolsterte Handschuhe, Jacke, Halsschutz. Ungefähr 1 bis 2 Stunden pro Einheit.
Und trotzdem gibt's eine Verbindung zur Antike. Nur eben nicht so direkt wie oft dargestellt. Die Verbindung läuft über die experimentelle Archäologie. Da werden mit wissenschaftlich exakten Nachbauten historischer Waffen Theorien praktisch überprüft. Markus Junkelmann hat das ab 1984 vorgemacht. Sein Buch »Die Legionen des Augustus« ist da heute noch Standardwerk. Der ist 1985 mit einer Gruppe Legionären in voller augusteischer Ausrüstung über die Alpen marschiert. Über 400 Kilometer von Verona nach Augsburg.
Und solche Experimente zeigen eben, dass die antiken Beschreibungen tatsächlich funktioniert haben. Die Furka, also das Tragegestell, die genagelten Sandalen, die Kettenhemden, alles war alltagstauglich. Junkelmann hat damit bewiesen, dass die Marschleistungen, die antike Quellen beschreiben, realistisch waren.
Und hier schließt sich der Kreis zu den taktischen Grundprinzipien. Wenn du heute mit einem Gladius-Nachbau trainierst, merkst du sofort, die Stoßtechnik in der engen Formation ergibt biomechanisch absolut Sinn. Das ist keine theoretische Überlegung mehr, das erlebst du am eigenen Körper. Die motorischen Fähigkeiten, die du dabei entwickelst, die Koordination, das Distanzgefühl, das ist unmittelbar spürbar.
Und das Distanzgefühl oder Distanzkontrolle. Das ist tatsächlich eines dieser Prinzipien, die kulturübergreifend auftauchen. Im HEMA spricht man von Mensur. Im japanischen Kendo von Ma'ai. Im philippinischen Arnis gibt es ähnliche Konzepte. Verschiedene Kulturen, verschiedene Waffen, aber dieselbe Erkenntnis.
Der Abstand zum Gegner entscheidet über alles. Ob du triffst, ob du getroffen wirst, ob du reagieren kannst. Das gilt für den Gladius genauso wie fürs lange Schwert oder den Bambus-Shinai.
Und kontrollierte Aggression ist ein weiteres dieser überdauernden Konzepte. Nicht blindwütig angreifen, sondern kalkuliert. Im richtigen Moment zuschlagen, dabei die eigene Deckung nie vollständig aufgeben. Strategisches Denken während des Gefechts.
Was mir dabei auffällt, das Training mit historischen Waffen vermittelt was, das moderne Kampfsportarten allein oft nicht können. Wenn du ein Schwert in der Hand hast, egal ob Gladius oder Sparta, begreifst du die Physik dahinter ganz anders. Die Hebelwirkung, die Trägheit der Klinge, wie sich Gewichtsverteilung auf deine Bewegungen auswirkt. Das sind die biomechanischen Grundlagen, die sich nie ändern.
Und genau das ist der Wert der Kombination aus archäologischen Befunden, historischen Überlieferungen und praktischer Erprobung. Die Schriftquellen sagen dir was. Die Funde zeigen dir womit. Und die Praxis zeigt dir wie. Erst zusammen ergibt sich ein vollständiges Bild. Theoretische Annahmen können so überprüft und verfeinert werden.
Das Erstaunliche ist, wenn Forscher heute komplexe Bewegungsabläufe mit nachgebauten Waffen rekonstruieren, dann kommen sie auf Lösungen, die erstaunlich nah an dem liegen, was die historischen Quellen beschreiben. Die antiken Beschreibungen waren also keine Übertreibung, sondern präzise Dokumentation funktionierender Technik.
Und das verbindet die experimentelle Archäologie direkt mit HEMA. In beiden Fällen geht es darum, historische Kampfkunst nicht nur zu lesen, sondern zu begreifen. Im wahrsten Sinne des Wortes.
Und die Synthese aus historischem Wissen und moderner Bewegungswissenschaft, die macht den besonderen Reiz aus. Für Einsteiger genauso wie für Leute, die sich seit Jahren damit beschäftigen. Es bleibt immer was Neues zu entdecken. Wenn ich jetzt so zurückblicke auf alles, was wir besprochen haben, dann ist für mich die wichtigste Erkenntnis, es geht nicht um eine direkte Überlieferungskette. Es geht um was viel Grundlegenderes.
Die Frage ist ja nicht, ob ein mittelalterlicher Fechtmeister bewusst bei den Römern abgekupfert hat, sondern warum bestimmte Prinzipien immer wieder auftauchen, unabhängig voneinander, über Jahrhunderte und Kulturen hinweg. Distanzkontrolle. Die Balance zwischen Angriff und Deckung. Strukturiertes Training. Das sind keine römischen Erfindungen. Das sind, menschliche Konstanten.
Und genau das macht die Beschäftigung mit antiker Kampfkunst so wertvoll. Es geht nicht nur darum, eine bestimmte Schwertbewegung zu rekonstruieren. Es geht um das Verständnis, warum Menschen über Jahrtausende ähnliche Lösungen für ähnliche Probleme gefunden haben. Die biomechanischen Gesetze ändern sich nicht. Und die taktische Logik dahinter auch nicht.
Und das Schöne daran, das Wissen ist nicht abgeschlossen. Jeder archäologische Fund, jedes neu entdeckte Manuskript, jede experimentelle Erprobung kann unser Bild verändern. Allein in den letzten 20 Jahren hat sich unser Verständnis von römischer Kampftechnik massiv weiterentwickelt. Neue Ausgrabungen, bessere Analysemethoden, die ganze HEMA-Bewegung, die Theorien praktisch überprüft.
Und was mich persönlich am meisten beeindruckt hat, ist die Verbindung von
körperlicher Erfahrung und historischem Wissen.
Ja, wenn du ein Schwert in der Hand hast und eine antike Technik ausprobierst, verstehst du die Geschichte auf einer ganz anderen Ebene. Das ist kein trockenes Lesen mehr. Du spürst, warum der kurze Gladius in der Formation Sinn ergab. Warum die Fußarbeit so wichtig war.
Für mich ist es die Erkenntnis, dass Kampfkunst nie nur Technik war. Bei den Römern war es ein Gesamtkonzept aus Körper, Geist und Taktik. Und die Philosophie, dass du den ganzen Menschen trainierst, die findet sich in den besten modernen Kampfsportschulen genauso wieder. Nicht, weil jemand Vegetius gelesen hat, sondern weil es funktioniert.
Ja, und die offenen Fragen sind fast noch spannender als die Antworten. Wie genau sahen die Gladiatorenschulen aus? Wie unterschied sich das Training in verschiedenen Provinzen des Reiches? Wir wissen so viel mehr als noch vor 30 Jahren und trotzdem kratzen wir nur an der Oberfläche.
Oder die Frage, wie viel von der griechischen Pankration-Tradition in die römische Nahkampfausbildung eingeflossen ist. Da gibt's Hinweise, aber wenig Konkretes. Die Forschung hört nicht auf. Und das ist gut so.
Ich finde, das ist ein schöner Schluss. Bestimmte Grundsätze der Kampfkunst haben über die Jahrhunderte Bestand. Nicht, weil sie kopiert werden, sondern weil sie aus der Natur des Menschen heraus entstehen. Und jede Generation entdeckt sie auf ihre eigene Weise neu.
Und erweitert dabei nicht nur ihr technisches Können, sondern auch das Bewusstsein dafür, dass wir Teil einer sehr langen Geschichte sind. Das finde ich persönlich den größten Nährwert an der ganzen Beschäftigung mit historischer Kampfkunst.
Wer jetzt neugierig geworden ist und tiefer einsteigen möchte, der findet auf battlemerchant.com nicht nur ein umfangreiches Sortiment rund um antike und mittelalterliche Ausrüstung, sondern auch im Blog jede Menge weitere Themen für historisch Interessierte. Reinschauen lohnt sich.
Auf jeden Fall. Und damit verabschieden wir uns für heute. Danke fürs Zuhören.
Bis zum nächsten Mal.
Damit reiten wir dem Ende dieser Folge entgegen. Haltet eure Schwerter scharf und die Krüge voll. Wir hören uns in der nächsten Episode.